Hallo und herzlich willkommen zu den Dachbodengesprächen. Wir sind hier auf meinem schönen Dachboden. Ich bin Saskia.
Und ich bin Sandra. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, total.
Folge 8. Leben mit ADHS ganz ohne Pillen?
Fragezeichen.
Großes Fragezeichen.
Mhm. Also im Prinzip, das, was du machst.
Was du auch gemacht hast bis vor kurzem.
Genau. Und was ich bis vor kurzem auch gemacht habe.
Ist ja nicht so, dass du dein ganzes Leben jetzt irgendwie Medikinet genommen hättest.
Nein, das stimmt. Das ist ja auch Quatsch.
Also es gibt natürlich Gefahren, wenn man, sage ich mal, völlig ununterstützt und unreguliert, ohne Pillen und ohne alles mit ADHS lebt.
Wenn man es denn weiß.
Ja, deswegen. Also selbst wenn man es weiß, aber dann irgendwie keine, weiß ich nicht, gegen Medikamente ist, was ja durchaus vorkommt, finde ich auch okay. Ne? Mhm. Muss man ja auch nicht nehmen müssen. Ja. So. Aber wenn man dann so gar nichts für sich tut, kann es auch echt böse nach hinten losgehen.
Ja. Setzt aber halt voraus, dass man es weiß, oder?
Ja, aber selbst wenn man es weiß, kann es böse selbst, nach...
Wenn man es nicht weiß, ist es ja...
Ja, wenn man es nicht weiß, ist es natürlich doppelt bitter, weil dann passieren manchmal Sachen, wo man natürlich keine Ahnung hat, aber es passieren auch Sachen bei Menschen, die eigentlich, ich sag mal, sehenden Auge ins Chaos. Ne? Beziehungsweise eben solche Sachen wie, was wir auch schon so angesprochen haben mal, ne? Du hast ja schon mal erzählt, dass du mit Kaffee ziemlich gut fährst.
Ja.
Und auch Alkohol ist ein relativ potentes Mittel.
Ja.
Na, weil Kaffee ist einerseits das sozusagen in Anführungsstrichen analog zu einem Stimulanz.
Ja.
Und Alkohol ist etwas oder ist eine Substanz, die das Nervensystem reguliert.
Mhm. Darum sage ich immer so schön, es macht so herrlich blöd im Kopf.
Ja, genau. Das ist das eine, ne? Also, dass die Lautstärke im Kopf gedämpft wird sozusagen.
Genau, die Wirkung bei mir ist tatsächlich, ich bin schön doof im Kopf.
So. Und das schön doof im Kopf macht dann gleichzeitig, weil dann sozusagen das Chaos im Kopf sich reduziert. Nicht im Sinne von Klarheit, aber im Sinne von, können wir ja jetzt nicht behaupten, dass man mit Alkohol auf einmal mega klar in seinem Leben wäre. Nee. Ne? Sondern im Sinne von eben Dämpfung.
Ja.
Und die Dämpfung macht natürlich auch, dass das autonome Nervensystem sich runterreguliert. Mhm. So, das heißt, ich bin insgesamt dann auch ruhiger.
Ja, genau.
So. Und
entspannter.
Entspannter, ruhiger, ja, ne? Also habe mehr nicht diese innere Unruhe, nicht so viel inneren Druck. So, und das ist natürlich riskant.
Das ist riskant, genau. Also das sind ja so, was mir dabei einfällt, ist tatsächlich meine Mama, von der ich ja behaupte und felsenfest überzeugt bin, dass sie unerkannt ihr Leben lang mit ADHS zu tun hatte. Und bei meiner Mutter war es ja so, dass man da, finde ich, ganz gut sagen kann, oder generell so viel aus dieser Generation, wo es einfach nicht bekannt war, sie hatte halt Zeit ihres Lebens immer Suchtprobleme, egal in welcher Form, sei es Magersucht, ist eine Suchtform, hat aber auch was damit zu tun, dass man natürlich auch sagt, das sind so Störungen, die auftreten, wenn man eben nicht erkannt ADHS hat, sprich Essstörung. Das hatte sie halt ganz massiv, Magersucht, Bulimie. Später dann Alkoholsucht, Kaufsucht, Medikamentensucht.
Schmerzmittel, ne?
Ja, schmerzmittelsüchtig. Also Zeit ihres Lebens hat sie immer eine Sucht gehabt. Und Mama hat halt auch immer gesagt, der Alkohol macht so schön blöd im Kopf.
Mhm.
Also das ist ja sowas, wo man schon sagen kann, oder wo ich eine gewisse Traurigkeit verspüre, wenn man weiß, wäre vielleicht alles irgendwie anders gewesen und sie hätte vielleicht oder viele andere auch ein leichteres Leben gehabt, wenn man in irgendeiner Form die Diagnostik schon gehabt hätte. Aber es ist wie mit vielen Dingen in der Medizin, die halt erst später entdeckt werden. Da macht man jetzt am Ende des Tages nichts mehr dran, aber es ist schon was, was mir unheimlich leid tut.
Ja.
Weil sie hat auch immer Zeit ihres Lebens gedacht, sie wäre anders und hat auch gesagt, ich bin anders. Aber bei ihr war das mehr so wie bei dir, so ein bisschen so der kleine Revoluzer. Immer, meine Mutter ist auch gefühlt immer mit so einem Schild in der Hand gehabt. Ich bin dagegen. aber hat auch mit ihrer Körpergröße auch, glaube ich, zu tun gehabt. Das ist, ich meinte halt auch.
Wir Kleingiftzwerge.
Genau. wo man, glaube ich, auch von Grund auf auch immer, oder das hatte sie zumindest immer das Bedürfnis, etwas lauter zu rufen und zu sagen, hallo, ich bin zwar nur 1,51 groß, aber ich bin ja auch noch da und ich habe auch was zu sagen. Das hat man ihr schon angemerkt. Ja, also das ist.
Jetzt kommt aber bei deiner Mutter ja noch dazu, dass die ihr habt ja auch in der DDR gelebt. Hm. Dann, ne, das heißt, sie ist dann auch in einem nochmal deutlich repressiveren Umfeld, wo ja. Anpassung und bestimmte Normen ja noch wichtiger waren, wo ich mir vorstellen kann, dass es da wenig Möglichkeiten gab. Und sie sich dann doppelt anders gefühlt hat, weil sie so gemerkt hat, so, okay, wenn ich jetzt hier nicht spure, das ist ja doppelt schlimm, wenn ich nicht spure und nicht in der Form und Norm bleibe, wie es dieser Staat vorsieht, habe ich eigentlich wenig Möglichkeiten, etwas für mich zu entwickeln.
Ja, das ist sicherlich auch ein Aspekt. Bei ihr war es aber tatsächlich dann so, dass das bei ihr eher den Trotz gefördert hat.
Völlig nachvollziehbar an der Stelle.
Ich bin eigentlich eher jemand, der sich dann lieber anpasst, damit ich nicht auffalle. So war das früher auf jeden Fall. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe auch große Probleme immer gehabt mit Autoritäten, die anzuerkennen. Auch wenn ich innerlich genau wusste, der oder die hat recht. Aber dieses, du musst dann drum machen, ne? das ist auch schon so eine Problematik, finde ich, wenn mir einer irgendwie was sagen will. Aber ich war immer so jemand, der sich dann lieber angepasst hat. Als da irgendwie gegen anzukämpfen. Von daher war dieses System in der DDR für mich tatsächlich eigentlich einfacher, weil es Regeln gab und ich habe mich angepasst und dann war es okay.
Und dann ist man so unterm Radar.
Ja, genau. Ja. Fällt man nicht auf und alles ist gut. Ja. Ja, aber naja, wie gesagt, braucht man jetzt nicht drüber nachdenken. Ist schade, aber nicht mehr änderbar.
Aber das mit der Suchtthematik ist natürlich ein Problem, was bei ADHS häufig auftreten kann und was auch gerade dann, selbst wenn es nur ab und zu mal stattfindet, also sprich oder in kleinen Mengen jeden Abend 2 Gläser Wein, um runterzukommen, zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich auch von meinem Vater kenne. Ne? Der hat zum Essen dann immer gepflegt sein Rosé, Rotwein, getrunken, Weißwein.
Aber das ist ja auch gesellschaftlich total anerkannt.
Ja, aber das muss ich sagen, retrospektiv sehe ich das tatsächlich auch als funktionalisiertes Trinken, weil er da für sich auch, naja, wenn er dann da gemütlich saß, dann war es halt auch schnell eine halbe Flasche Wein oder eine Dreiviertelflasche Wein an einem Abend und das dann aber jeden Tag.
Ja.
So, und das ist definitiv zu viel Alkohol. Ich habe das als Kind nicht hinterfragt. Mein Vater war auch nie aggressiv. Im Gegenteil, wenn er dann getrunken hat, war er redselig und meistens ganz entspannt und gut drauf. Mhm. So, nie aggressiv oder ärgerlich oder sonst irgendwas, sondern hat sich dann auch mit mir auseinandergesetzt und hatte dann da, glaube ich, tatsächlich innerlich mehr innere Kapazitäten, das zu tun. Ist aber natürlich trotzdem eine schlechte Strategie, weil jedes Glas Alkohol, letzten Endes jeder Schluck Alkohol, ist ungesund.
Natürlich, brauchen wir nicht drüber sprechen.
Ne? Also ich meine,
Alkohol ist
ja
ein
auch,
Gift.
Ja, ist ein sogar ein sehr potentes Gift und macht einfach auch viel. Und das Ding ist, wenn ich keine Tabletten nehme zur Regulation bei ADHS, ist ja natürlich der Alkohol oder andere Süchte wie Verhaltenssüchte, ne? Also zum Beispiel Kaufsucht, was dann das Dopamin auch erhöht, weil es einem Kick gibt.
Ja,
so,
ja.
Ne? Das sind letzten Endes ja auch indirekte Behandlungsversuche, die aber völlig dysfunktional und ungesund sind.
Ja.
So, insofern ist es wichtig, wenn man sich dafür entscheidet, keine Tabletten zu nehmen, dass man sehr aufmerksam mit sich selber ist und guckt, mache ich irgendwelche ungünstigen Strategien, um mich zu regulieren? Dazu würde ich jetzt Kaffee nicht zählen. Ne? Mhm. Also Kaffee gibt es ja immer unterschiedliche Phasen, wie Kaffee gesehen wird. Früher hieß es, Kaffee würde dem Körper Wasser entziehen, ist ja mittlerweile widerlegt.
Ja.
Kaffee wird ja mittlerweile nicht verteufelt mehr. Mhm. So. Nichtsdestoweniger muss man sich bewusst machen, dass wenn man regelmäßig viel Kaffee trinkt und dann von einem Tag auf den anderen keinen Kaffee mehr trinken würde, man auch eine Entzugssymptomatik hat.
Ja, das weiß ich wohl.
Na?
Das ist ja immer so, wenn man irgendwie, keine Ahnung, kleine OPs vor sich hat oder sowas. Ne? Und das heißt, kommen Sie dann bitte mit nüchternem Magen, nichts trinken, nichts essen morgens. Da ist er, da gehe ich aber steil. Also da geht es mir gar nicht gut. Direkt dicke, fette Rübe.
Ja, Kopfschmerzen. Ne?
Das ist dann der Koffeinentzug, den merkt man sofort. Oder früher habe ich auch mal gerne so Stoffwechselkuren gemacht. Da darfst du dann auch erstmal keinen Kaffee trinken und sowas. Mhm. Das war richtig übel. Das ist dann so nach 2-3 Tagen weg tatsächlich. Aber natürlich merkt man das sofort. Das ist schon, ja.
Dann ist nur die Frage, was tun, wenn nicht diese Dinge?
Was tun, wenn ich diese Dinge? Ja, wie bist du denn bisher durch dein Leben gekommen? Du hast vor 10 Jahren mal was probiert? Oder ist das, war das?
Doch, knapp 10 Jahre.
War das nach der Diagnose?
2016, es war eine ganze Zeit ein paar Jahre nach der Diagnose.
Also nach der Diagnose hast du nicht gesagt,
Sofort,
ich probiere was?
Nee.
Oder ist dir das auch gar nicht angeraten worden? Oder?
Doch, das wäre mir psychiatrisch verschrieben worden, da wo ich die Diagnostik gemacht habe. Ich wollte aber nicht.
Okay.
So. Ich hatte da ehrlich gesagt auch Respekt vor. Mhm.
Ja, du hast ja noch einen anderen Blick darauf, ne?
Ja, aber da nicht deswegen. Bin so ein bisschen mit. Deswegen habe ich auch nie großartig mal Drogen getestet und so. Also ich war da noch nie besonders innerlich flexibel, weil da bin ich zu viel Kontrollfreak für.
Ja, die Angst vorm Kontrollverlust.
Was macht die Substanz mit mir? Also das war für mich immer sehr risikobehaftet. Insofern, da bin ich tatsächlich überhaupt gar nicht experimentierfreudig, gar nicht. Und habe deswegen für mich da relativ schnell von Abstand genommen. So. Und dann ergab sich 2016 aber die Möglichkeit, relativ geschützt, das mal einfach zu testen. Und dann habe ich gedacht, was soll groß passieren?
Okay, und hast du so begonnen mit? Mit was hast du angefangen?
Weiß ich nicht mehr, wie viel Milligramm.
Nee, oder was jetzt?
Medikinet. Mhm. Ja, genau. Elvanse gab es damals noch gar nicht.
Nee, das ist noch nicht so alt. Nee,
das ist noch relativ verhältnismäßig, ein paar Jahre alt, frisch auf dem Markt, vor allem für ein Medikament, relativ frisch. Ja, und das war einfach nicht meins. Also in dem Moment, wo ich mich, außer bei Alkohol, aber in dem Moment, wo ich mich nicht mehr fühle, wie ich mich fühle, oder ich das Gefühl habe, ich bin von mir irgendwie so abgeschnitten, so komisch.
Ja, man kann das schwer beschreiben. Ne?
Kann ich nicht.
Ja.
Mag ich nicht, will ich nicht.
War das denn das Hauptgefühl oder hast du schon gemerkt, dass es dir auch Vorteile bringt?
Nee, ich hatte an dem Tag überhaupt, ich habe es tatsächlich nur einmal an einem Tag.
Ach so, okay.
Ja. Nee, ich habe es sofort verworfen, weil es war für mich dann so aversiv, hat sich so mies angefühlt für mich, dass ich sofort gesagt habe, lassen wir.
Okay.
Möchte ich nicht,
okay.
Will ich nicht.
Das war mir die Kinet. Zack, abgehakt, ja, zack, check, fertig.
Und da bin ich tatsächlich auch sehr rigoros.
Mhm.
Die Vorteile von Alkohol kann ich durchaus sehen. Eben dieses Gedämpfte hilft mir persönlich theoretisch auch. Ist natürlich, wie gesagt, aber eine Riesengefahr, weswegen ich da tatsächlich für mich ziemlich, bis auf jetzt, sage ich mal, weiß nicht, Silvester mal was trinken oder Karneval oder wenn man mal unterwegs ist, was ja bei mir jetzt nicht mehr so oft vorkommt.
Ja.
Klar, da trinke ich auch mal was. Aber ich bin da sehr vorsichtig mit. Weil ich einfach die Gefahr zu groß finde, weil ich den Effekt mag. Ja, muss man ja ehrlich mit sich selber sein, weil das finde ich, ich finde es nicht schlimm zu sehen, ach guck mal, da habe ich für mich irgendwie sowas, wenn ich das zu viel machen würde, habe ich da eine Gefährdung. Das, und die sehe ich bei mir in Bezug auf Alkohol auf jeden Fall.
Ja, ist ja eine ziemlich starke Haltung.
Ja.
Sich da selber so einschränken zu können.
Jetzt habe ich ja auch meinen Vater gesehen. Ne? Also, ja. Dass, wenn ich das so verknüpfe,
ja,
dann.
Gut. Also, ganz ehrlich, meine Mutter war nicht lustig, wenn die getrunken hat. Also, da die.
Hat die denn schon auch über Tag getrunken?
Die fing nachmittags an und wenn ich dann abends nach Hause kam, dann lag die halt kopfüber. Nee, sie saß kopfüber auf dem Sofa und hat wirklich mal den Kopf auf dem Tisch und die Flasche war einfach leer.
Ja gut, aber das ist dann, ne, wenn man dann so die Grenze nicht mehr kriegt und nicht einen bestimmten Pegel hält einfach, der sich gut anfühlt, sondern dann eben weiter trinkt,
ja,
und
ja,
dann
die Flasche
so enthemmt.
Musste leer sein.
Genau.
Und es war kein Rotwein, es war halt Weinbrand,
ja,
also
ist,
richtig hartes
das
Zeug.
Das ist dann natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Aber auch der Wein, auch eine halbe Flasche Wein ist nicht... Überhaupt, wenn man Alkohol konsumiert für einen Effekt, was, glaube ich, viele Menschen tun.
Also ich trinke Alkohol tatsächlich sehr gerne. Was ich niemals machen würde, wäre tatsächlich zu Hause alleine trinken, weil ich finde Alkohol zu Hause alleine trinken unfassbar langweilig. Also es gibt mir gar nichts, weil ich werde dann sehr lustig und ich möchte dann auch mich bewegen und ich möchte tanzen. Und wenn ich dann alleine zu Hause bin, ist das alles für den Arsch. Was soll das? Also trinke ich, wenn ich, ja, wenn man so unterwegs ist, trinke ich tatsächlich sehr gerne. Aber dann halt wirklich auch nur, wenn einer mit mir zusammen trinkt. Also ich so alleine finde ich das wirklich total unlustig. Oder selbst wenn ich mit jemandem unterwegs bin und der andere möchte nicht trinken, dann trinke ich auch nicht. Das finde ich einfach doof. Aber mir hilft das schon, mehr aus mir rauszukommen, weil ich ja schon so unter, wenn ich unter Leuten bin, gerade wenn ich die nicht kenne, schon eher jemand bin, der sehr zumacht und auch immer denke, was könnten die denken und so. Und das ist mir einfach unter Alkohol vollkommen wurscht. Und das mag ich, dass es mir wurscht ist.
Genau, da haben wir dann eine Enthemmung.
Aber ich sehe da halt keine Gefahr bei mir tatsächlich, weil ich jetzt nicht auf die Idee käme, mir jeden Tag da irgendwie einen hinter die Binde zu kippen, weil es ja so schön doof im Kopf ist.
Genau, du brauchst das da nicht so sehr, dein Nervensystem runter zu regulieren. Ne?
Ich meine, weil ich wäre gesellschaftsfähiger, wenn ich Alkohol trinke. Ich bin sonst nicht gesellschaftsfähig, weil ich so zumache.
Genau, aber da sind wir bei einem anderen Punkt. Ne? Da sind wir jetzt dann eher bei der Rejection Sensitivity.
Ach so.
Ne? Das ist ja natürlich auch ein Effekt, den Alkohol hat. Ne? Dass man nicht mehr so viel überlegt, was andere über einen denken können.
Ja.
Bei mir ist es tatsächlich eher so diesen Nervensystem-Aspekt, ne? Dass ich damit mich ruhiger fühle, dass ich besser innerlich runterfahren kann. Und da ist es eben ganz wichtig, eine andere Möglichkeit für sich zu finden. Wird in Kombination ADHS-Perimenopause verschärft gerade diesen Aspekt natürlich noch mal deutlich.
Also, ja, haben wir ja schon mal, glaube ich, gesagt, ne? Es wird alles nicht mehr lustiger.
Nee, weil die perimenopausale Symptomatik insbesondere auch, ach, eigentlich schon bei dem Progesteronabfall, aber auch beim Östrogenabfall, macht ja genau das, dass man nicht mehr so belastbar ist an der Stelle und nicht mehr, also dass das Nervensystem einfach vibriert die ganze Zeit dass man die ganze Zeit in so einem Spannungszustand ist. Und das, wenn man das vom ADHS sowieso schon hat, ist das natürlich eine Kombination, die ist echt ein bisschen giftig.
Ja, aber du hattest gesagt, du hast dann irgendwann, als Elvanse rauskam, hast du es dann mal probiert?
Nee.
Also Elvanse auch noch nie
probiert? Nein.
Ach krass. Das heißt, du hast gehst tapfer mit deinem ADHS durchs Leben und hast einmal einen Tag Medikinet probiert und hast dir gesagt, das ist nichts für mich und auch nie irgendwie nochmal das Bedürfnis gehabt, mal was anderes auszuprobieren.
Also Elvanse würde mich schon mal interessieren, aber nicht doll genug.
Ja, ich sage also grundsätzlich finde ich das sehr stark, wenn man da so hintersteht, weil ich weiß, dass ich so nicht bin. Darum finde ich das immer ganz toll, wenn andere so sind. Ich bin da charakterlich anscheinend schwach. Ich gebe mich da gerne ein bisschen mehr so meinen Bedürfnissen hin, wenn ich meine, ich muss das jetzt.
Ich finde das nicht schwach. Ich finde, das ist eine individuelle Entscheidung an der Stelle. Und ich denke, dass das bei mir eben aufgrund des hohen Kontrollbedürfnisses, das ich da habe, fällt mir das leichter an der Stelle.
Ja.
Weil ich tatsächlich einfach ich führe meinem Körper grundsätzlich nicht gerne Substanzen zu, auch nicht Medikamente.
Ja, da bin ich tatsächlich ganz anders.
Also bei Antibiotikum, wenn ich eins verschrieben kriege, dann denke ich immer schon so, Gott,
echt,
was habe ich da jetzt wieder für Nebenwirkungen? Und ich kriege auch unter jeder Garantie immer so sämtliche Nebenwirkungen dann.
Das stimmt,
ich
lese das allerdings auch sehr anfällig und dann liest du,
ich lese es nicht.
Ach so, du liest es nicht.
Nee, ich habe aufgehört, vor Jahren schon, die Nebenwirkungen zu lesen von Medikamenten, weil ich genau weiß, dass gerade die unspezifischen Nebenwirkungen ich alle kriege. So, jetzt ist es natürlich relativ wahrscheinlich, weil viele Medikamente haben als unspezifische Nebenwirkungen sowas wie Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Unruhe und solche Sachen, sodass man das natürlich trotzdem antizipieren kann. Weil die meisten Medikamente eben gar keine so spezifischen, es gibt natürlich auch spezifische Nebenwirkungen, aber eben auch viele haben so unspezifische, wo dann eben auch die Frage ist, macht das jetzt wirklich das Medikament?
Ja.
Oder macht es der Kopf wegen der Einnahme?
Genau. Das ist so, wie wenn man dann was googelt und dann so, ah ja, doch, das habe ich doch dann.
Genau.
Irgendwas hat man dann immer, was man gerade
googelt
hat.
Das ist so. Und deswegen, ich bin noch nie Fan von Medikamenten gewesen, außer von denen ich weiß, dass ich sie gut vertrage.
Ja.
Wie zum Beispiel Ibu oder so, da bin ich jetzt nicht fies vor, aber auch da bin ich vorsichtig.
Ja.
Ne? Also wenn ich dann schon 2 Tage lang Ibu genommen habe, dann denke ich mir halt schon, boah, jetzt muss ich mal eine Pause machen. Und auch wenn ich jetzt einen dicken grippalen Infekt habe oder so, ich würde dann nicht tagelang Ibu durchnehmen. Oder als ich noch Schwierigkeiten mit Unterleibsschmerzen hatte, bevor ich die Gebärmutter rausgekriegt habe, war das für mich immer sehr schlimm, dass ich einmal im Zyklus 2 Tage lang mich wirklich mit Ibu zuballern musste, um überhaupt in irgendeiner Art und Weise meinen Tag hinter mich bringen zu können. Das ist für mich dann auch immer eine innere Abwägung, weil da überwiegt dann eben, dass ich ja auch irgendwie was am Tag machen muss und die Schmerzen ertrage ich dann wirklich, also habe ich nicht ertragen. Aber so mit ADHS schaffe ich meine Tage ja trotzdem ganz gut.
Ja.
Und war deswegen nie so, dass ich gedacht habe, naja, okay, der Mehrwert eines Medikaments überwiegt für mich vom Gefühl her jetzt meiner Befürchtung des Kontrollverlusts. Und deswegen habe ich es für mich irgendwie nie. Also es hat mit Stärke an der Stelle, glaube ich, nicht viel zu tun. Also ich bin jetzt, das ist für mich eher so, ach nö. Reflektieren wir es mal gar nicht, ne? Also wenn ich jetzt nicht darüber reden würde, würde ich, ich reflektiere das auch nicht Tag und Nacht für mich. Ich denke da gar nicht drüber nach.
Ja.
Ich denke mir dann nur so, wenn jemand mir das anbieten würde, dann würde ich denken so, Angst. Nein. Daher geht es mir komisch. Ne?
Ja,
also ich hätte auch nie irgendwelche komischen Drogen früher ausprobiert, ja, irgendwelche, weiß ich nicht, Halluzinogene oder sowas. So
nee, da habe ich tatsächlich auch
oder weiß ich nicht,
vor, weil da braucht man ja auch nur einmal was Falsches nehmen und also da
genau, oder auch Ecstasy
auch schlimme,
und so ein Zeug.
Geschichten, ne? Ja.
Das würde ich mich niemals in meinem Leben trauen. Also das das hat an der Stelle seine Vorteile, aber es ist eben leider so, dass Alkohol immer sehr potent war in Bezug auf eben Ruhe. Und da habe ich mich, da entscheide ich mich tatsächlich bewusst dagegen, weil ich da eine Gefahr sehen würde unter Umständen.
Ja.
Also ob das dann, aber da finde ich es wichtig, das ehrlich zu sich selber zu sein. Und da würde ich auch wirklich jeden ermutigen, sich mal zu fragen, ne, genau wie du jetzt sagst, ne, für mich ist das eigentlich eher, weil ich dann mich zugehöriger fühlen kann und nicht so hinterfrage, wie die anderen mich so sehen. Ne? Das ist ja auch eine Funktion, die aber auch nicht so kritisch ist, weil es nicht ständig vorkommt.
Richtig.
Aber es ist trotzdem wichtig, sich zu fragen, okay, welche Funktion hat das Trinken jetzt für mich? Weil es kann mir keiner erzählen, wenn er abends weggeht und sich dann, weiß ich nicht, 10 Bier reinballert, dass das keine Funktion hat.
Nee, sicherlich hat das eine Funktion.
Na, das ist dann immer sowas wie
hinterfragen
besser feiern zu können.
Wie hinterfragen jetzt alle Amateurfußballer? Kreisliga A bis C.
Es ist auch
was zum Beispiel, macht ihr denn immer so nach dem Training in der Kabine und warum macht ihr das?
Ich finde es eben wichtig, solche Sachen für sich zu reflektieren. Na, ich finde es okay, das zu tun. Ich finde es auch völlig okay, nach Hause zu kommen und sich zu sagen, heute war ein Scheißtag, ich mache mir jetzt irgendwie einen Cocktail. Ja. So, und den genieße ich gleich auf meiner Terrasse mit schön noch in der Sonne sitzen. Mhm. Wenn das eine Bewusstheit hat, habe ich da persönlich kein Problem mit. Das sage ich auch zu PatientInnen, ne? Kritisch wird es, wenn ich das jeden Tag mache, unbewusst und dann irgendwie da draus so ein Ritual wird, so, ach, jetzt kommt mein Abendritual, ich mache mir schön meinen, weiß ich nicht, Gin Tonic und dann geht's mir gut.
Ja.
So, und das nicht zu reflektieren, das, das finde ich, da fängt es an, kritisch zu werden.
Mhm.
No? Vor allem da wäre es dann wichtig, wenn man die Funktion der ungünstigen Verhaltensweise klar hat, kann man sich überlegen, wie kann ich das anders aufbauen, damit ich das selber schaffe, ohne diese Substanz trotzdem zum Beispiel mein Nervensystem zu regulieren?
Mhm.
Ne? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten.
Du hattest mal gesagt, wo ich völlig raus bin, war das Achtsamkeitstraining?
Achtsamkeit.
Mhm. Ja, das tut dir ganz gut. Wie muss ich mir das vorstellen?
Da gibt es natürlich unterschiedlich. Achtsamkeit heißt vor allem jetzt erstmal im Hier und Jetzt sein und nichts mit dem, was da ist, zu tun. Also sprich, Gedanken nicht festzuhalten, sich mit Gedanken nicht zu verbinden, mit Gefühlen nicht zu verbinden, sondern die einfach kommen und gehen zu lassen.
Oh Gott.
Ja?
Ich bin jetzt schon überfordert.
Beispiel. Du kommst nach Hause, denkst dir, oh, das war heute ganz schlimm bei der Arbeit. Die Chefin, die will morgen mit mir sprechen. Warum will die denn morgen mit mir sprechen? Mhm. Oh, das könnte irgendwas Schlimmes sein. Was habe ich denn in den letzten Monaten gemacht? Habe ich da irgendeinen Scheiß gebaut? Habe ich letzte Woche irgendeinen Scheiß gebaut? Was könnte die denn von mir wollen? Und so, in dem Moment verbindest du dich ja mit dem Gedanken, mit dem Gefühl und nährst das sozusagen weiter, du fütterst das, ne? Indem du was damit machst im Kopf.
Ne?
Der Gedanke ist einem einfach mal in den Kopf geschossen und man hält den Gedanken direkt fest und denkt den weiter.
Ja.
So, und das endet dann in irgendeiner Sorgen-Grübelspirale.
Ja.
Ja, Grübeln in der Vergangenheit, also sprich, habe ich irgendwas getan? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Sorgen, was könnte die von mir wollen? Die will mich bestimmt entlassen. So. Mhm. Damit geht es ja mir nicht besonders gut.
Richtig.
Da könnte man jetzt, wenn man oft Achtsamkeitsübungen macht, sagen, okay, ne, ich verbinde mich gar nicht erst mit dem Gedanken. Das heißt, zu sagen, ach, da bist du wieder, ne? Solche Situationen machen mich nervös. Das würde man jetzt in der Achtsamkeitsübung nicht mehr machen. Da lässt man es einfach gehen. Da guckt man sich es einfach an und wie etwas, wie ein Blatt auf dem Fluss und lässt es einfach wieder ziehen.
Okay.
So. Das kann ich auch nicht. Aber was ich kann, ist mir das angucken und sagen, okay, ich verbinde mich jetzt damit nicht.
Mhm.
Na, das ist jetzt nicht unbedingt eine Achtsamkeitsübung, aber zu sagen, ich warte bis morgen ab. Oder auch das, was wir letztes Mal gesagt haben als Projekt.
Hm.
Betrifft mich das jetzt überhaupt?
Ja.
Kann ich das vielleicht einfach stehen lassen?
Ja.
Ne? Sich sowas zu überlegen. Was Achtsamkeit noch will, ist eben so in diesem im Hier und Jetzt sein. Hm. Nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft.
Okay.
So, das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich koche, kann ich ja meinen ganzen Tag durchdenken.
Richtig.
So. Ne? Und kann vor allem schon überlegen, oh, was muss ich gleich noch machen? Ah ja, gleich kommt Sandra. Ja, dann nehmen wir den Podcast auf. So, und was mache ich heute Abend? Ja, ich muss mich auch irgendwann mal ausruhen und so. Das kann ich alles während des Kochens machen.
Mhm.
Ich kann aber auch während des Kochens einfach kochen.
Ja.
Mir mit allen Sinnen gucken. Weiß ich nicht, jetzt habe ich heute nichts Spektakuläres gekocht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gemüsepfanne machen würde, ne, dann könnte ich bewusst das Gemüse schneiden, mich darauf konzentrieren, wie fühlt sich das jetzt an, das Gemüse zu schneiden, wie fühlt sich das an mit dem Messer in der Hand, was von dem Gemüse zwischendrin mal probieren, weiß nicht, Paprika, die ich gerade schneide, einfach roh schon ein bisschen was naschen, auf den Geschmack sich einlassen, auf die Farben vom Gemüse, ne? Also bewusst in dem zu sein, was ich gerade tue.
Und das kann man trainieren?
Das kann man trainieren.
Weil ich finde gerade mit ADHS das extrem schwierig, mir gerade vorzustellen, dass die 73 Radiosender in meinem Kopf dann quasi Sendepause haben und ich mich jetzt wirklich nur darauf konzentriere, was ich gerade mache.
Aber das ist ja genau das, was das Medikament macht.
Ja.
So. Und das kann man schon trainieren. Und das ist wichtig, das zu trainieren. Warum? Weil genau die 1000 Radiosender und genau die 1000 Gedanken im prospektiv. Also, was läuft heute noch alles? Was muss ich noch machen? So. Die versetzen das Nervensystem ja in Aufruhr, in einen Aktivierungszustand, in einen Stresszustand, weil du dir damit innerlich ja sozusagen suggerierst oder sagst, oh, wir stehen unter Druck, wir müssen noch ganz viel schaffen. So, und das Nervensystem reagiert darauf, das reagiert auf die Gedanken schon. Wenn ich dann aber übe, im Hier und Jetzt mein Gemüse zu schneiden, dann beruhigt das mein Nervensystem. Dann signalisiere ich mir damit selber, ich bin im Hier und Jetzt, ich bin in Ruhe, es passiert nichts, ich koche. Ich tue das, was ich gerade tue, ich koche.
Ja, viele kochen ja auch mit Wein, ne?
Warum nur? Dann vielleicht ein anderes Beispiel, dann vielleicht Gassi gehen mit dem Hund. Man kann ja Gassi gehen mit dem Hund und parallel auf seinem Handy 1000 Sachen machen und sich dann schon auch beim Gassi gehen überlegen, okay, jetzt, wenn ich gleich wieder zu Hause bin, dann muss ich gleich noch staubsaugen. So. Oder ich gehe Gassi und gucke, was macht mein Hund?
Ja.
Wie fühle ich mich jetzt gerade hier draußen? Frische Luft schnappen, die Luft genießen, gucken, was höre ich für Geräusche hier um uns rum? Was macht, wie gesagt, der Hund, ne, der schnüffelt? Mit dem Hund in Kontakt treten. So, ich persönlich habe beim Gassigehen tatsächlich meistens das Handy gar nicht mit.
Mach's gar nicht bewusst im Moment, aber ich hatte letztes Mal vor ein paar Wochen irgendwie gesehen, so einen kleinen Beitrag auf Instagram, den ich auch voll unterstützt habe, nämlich, dass wenn die Kinder mit den Hunden Gassi gehen, dass die einfach immer das Handy unter der Nase haben und gar nicht mitkriegen, was mit dem Hund passiert und dass da halt oft Situationen einfach entstehen, weil der dann so an der Leine gelaufen wird und das Kind aufs Handy guckt die ganze Zeit und gar nicht merkt, dass der vielleicht gerade auf die Straße springt oder da ein anderer Hund kommt, der unangeleint ist und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, boah, Sandra, du machst das auch oft. Du guckst ganz oft aufs Handy. Und das ist ja auch, das sind wir jetzt bei einem ganz anderen Thema, aber das ist halt auch für den Hund nicht gut, weil der die Verbindung zu mir ja dann gar nicht mehr hat.
Nein, aber das bezieht sich ja nicht nur auf den Hund. Ne? Mhm. Das bezieht sich ja auch auf Handynutzung zum Beispiel zu Hause, wenn man mal ehrlich ist. Weil wenn alle Mann mit Handy in der Gegend rumsitzen, ist man auch da nicht mehr im Kontakt miteinander.
Richtig. Aber das ist was ich im Moment tatsächlich bewusst mache, dass ich nicht mehr das Handy, also ich habe es immer noch dabei tatsächlich, aber dass ich nicht die ganze Zeit aufs Handy gucke oder Sprachnachrichten abhöre oder Sprachnachrichten spreche, mache ich wohl ab und zu.
Stimmt.
Mit Wind und so. Und oh, tut mir leid, ist windig, hörst du was? auch ein bisschen doof. Aber das ist tatsächlich, also da kann ich mich jetzt schon eher reinfinden als so diese Kochgeschichte, weil da bin ich einfach, mit dem Kochen bin ich einfach raus. Aber grundsätzlich ist das schon sowas, wo ich jetzt eher verstehen könnte oder jetzt gerade denke ich, das wäre so eher was, wo ich er dabei wäre, du das kannst, bewusster zu machen.
Genau, du kannst alles bewusst im Hier und Jetzt machen.
Ja.
Zähne putzen.
Oh.
Ja, das, ich kann es total nachvollziehen. Ich mache beim Zähneputzen auch meistens 1000 andere Sachen.
Nee, das mache ich tatsächlich. Das macht Carlotta.
Ich gehe rüber ins Schlafzimmer, gucke.
Aber weißt du warum? Weil ich nicht in der Lage bin, ohne zu kleckern, Zähne zu putzen. Ich weiß nicht, wie das geht.
Aber dann
hast du doch überall die Zahnpasta auf dem Fußboden und an dir selber.
Ja, aber das ist mir.
Aber Lotta kann das auch. Ja. Die kann das, die rennt auch durch die Gegend mit der Zahnbürste im Mund. Und ich kann noch nicht mal, wenn ich nur den Kopf so ein bisschen übers Waschbecken, dann habe ich schon einmal gekleckert. Da ärgere ich mich so drüber, dass ich hasse das dann so sehr, dass ich das einfach nicht mache.
Da kommt dann aber dein Ordnungswunsch.
Ja, boah, das geht gar nicht.
Ich kann ja gut im Chaos sein.
Also Horror.
Habe ich kein Problem mit. Und wenn es dann nachher vollgekleckert ist, dann ignoriere ich das wieder. Und sollte meine Mutter jemals in mein Badezimmer kommen, würde sie auch als ersten Impuls haben, dass alles voll Zahnpasta hat, muss weggemacht werden. Ich habe da tatsächlich kein, aber es ist sehr, sehr schwer, einfach still zu stehen und Zähne zu putzen.
Aber siehst du, darum habe ich
aber immer, da kann man auch das üben.
Fällt mir gerade wieder auf, darum habe ich immer gedacht, ich kann keinen ADHS haben, weil dafür bin ich viel zu pingelig und viel zu ordentlich.
Nee.
Weil ich hasse das wirklich. Und auch, also boah, Lotta oben in ihrem Badezimmer, ja, furchtbar, ich kriege jeden Tag die Krise und jeden Tag sieht es aus wie jeden Tag davor. Schrecklich, ich kann das nicht leiden, wenn da so Sachen rumliegen und es nicht schön ästhetisch aussieht. Darum habe ich immer gedacht, nee, du kannst kein ADHS haben. Da ist man chaotisch und da kriegt man das nicht geregelt wegzuräumen und ich mache es einfach sofort weg. Sofort. Ja, egal. Okay, also Aber das
Aufmerksamkeitstraining.
Achtsamkeit.
Ach, siehst du, wie ich.
Aber du hast schon nicht unrecht. Ich finde, man könnte es auch, wenn man das jetzt nicht unter dem Aspekt Selbstoptimierung, weil das ist ja das, was so Achtsamkeitssachen immer so vorgeworfen wird manchmal, dass so, okay, das so in Anführungsstrichen in ist. Aha. Und dass das so den Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft irgendwo auch spiegelt. Und es ist auch tatsächlich so, dass Achtsamkeit meiner Meinung nach nicht für alle Störungsbilder gut ist. Mhm. So. Für ADHS ja, ne? Auf jeden Fall. Was ich aber auch eine gute Sache, und da sind wir bei Aufmerksamkeit, ist so Aufmerksamkeitslenkung. Weil das Ziel ist letzten Endes, das Nervensystem zu beruhigen. Mhm. Und Aufmerksamkeitslenkung, damit meine ich jetzt was, wenn du in einem pechschwarzen Raum stehst,
ja,
ne, ohne jegliches Licht, und du leuchtest in die Ecke hier hinten, dann siehst du, dass da ein Fenster ist. So, dann machst du die Taschenlampe wieder aus, leuchtest in die Ecke da hinten, dann siehst du, dass da ein Bett ist. Ist das Fenster denn dann weg?
Nein.
Das Fenster existiert noch.
Ja.
So, das siehst du nur nicht mehr. So, und so funktioniert Aufmerksamkeitslenkung letzten Endes. Während der Kopf frei dreht, existieren ja ganz viele andere Sachen gleichzeitig. Du atmest, es gibt Geräusche im Außen. Wenn wir jetzt uns ganz doll darauf konzentrieren würden, würden wir vielleicht was von draußen hören, würden vielleicht draußen unten die Kuckuck hören. Ne? So, das ist immer die Frage, wo ist meine Aufmerksamkeit? Wo ist die Taschenlampe gerade hin?
Ja.
So. Wenn ich merke, ich drehe innerlich total am Rad, kann ich ja auch mit der Taschenlampe nach außen gehen.
Was heißt nach außen?
Nach außen heißt, ich kann mir bewusst machen, wie ich sitze. Ich kann anfangen zu fühlen, okay, meine Beine, spüre ich die, wie die hier auf der Unterlage aufliegen.
So, okay.
Ne? Was höre ich?
Ja.
Was sehe ich? Was rieche ich? Ist ein bisschen schwieriger. Hm. Schmecke ich? Also man kann die Sinne so durchgehen. Da gibt es auch Übungen, die sowohl zur Stabilisierung bei Trauma genutzt werden, als auch bei Angststörungen. Aber was man eben auch als ADHSler nutzen kann, wenn man das Gefühl hat, der Kopf dreht gerade total frei. Mhm. Das ist die sogenannte 5-4-3-2-1 Übung, die genau das nutzt. Mhm. Da geht die Taschenlampe eben über die Sinne ins Außen.
Okay.
Was es ja auch ganz viel gibt, und das sind dann teilweise auch Achtsamkeitsübungen, sind so Atemübungen, wo der Fokus dann auf dem Atem ist. Eine Achtsamkeitsübung, die ich zum Beispiel immer gerne auch in der Gruppe mache, ist zu üben, zu pendeln zwischen dem Fokussieren auf ein Problem und dann wieder zurückzugehen, einfach nur zum Atem.
Aha.
Also auf den Atem zu fokussieren.
Okay.
Und da dann eben zu lernen, wenn meine Gedanken dann dabei abschweifen, das ist in Ordnung, ich lasse sie wieder gehen. Mhm. Ja, weil es kann ja sein, dass wenn ich dann zum Atem gehe und auf den Atem fokussiere, dass ich dann irgendwie doch wieder an dem Problem denke, dass man sich dann sagt, es ist okay, ich gehe da jetzt aber wieder von weg und gehe wieder zu meinem Atem. So, dass man übt, was mache ich eigentlich mit meiner Taschenlampe?
Boah, ich stelle mir das unheimlich schwer vor in der Praxis, weil ich mir gerade ganz, ganz schwer vorstellen kann, dass ich meine Gedanken lenken kann. Und dass ich die irgendwie.
Was denkst du denn, wo deine Gedanken herkommen?
Ja, ist ja schon alles, es liegt ja schon alles an mir, ist schon richtig. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Gedanken. Also, das ist so dieser rosa Elefant, an den man nicht denken soll. Und
darum geht es eben genau nicht. Du sollst nicht
das.
Aber du sollst, genau, aber darum geht es nicht bei Aufmerksamkeitslenkung und bei Achtsamkeit. Wenn das trotzdem aufpoppt, ist es okay.
Okay.
Na? Es geht nicht darum, sich das zu verbieten, weil Verneinung kriegt das Gehirn nicht hin.
Ja.
Na? Denke nicht an den rosa Elefanten, dann denkt das Gehirn rosa Elefant.
Ja.
Na? Weil das die Verneinung nicht. Es geht nicht darum, sich zu sagen, ich darf da jetzt nicht dran denken. In dem Moment denkst du da auf jeden Fall dran.
Ja.
Sondern sich zu sagen, ich darf da dran denken, aber ich darf es auch wieder loslassen. Ich muss mich damit nicht verbinden, ich muss damit nichts machen. Vor allem die Frage ist immer, hat mein Gehirn gerade recht? Ja, also ich meine, viele Leute sagen, ja, also ich hatte letztens eine Gruppe, genau nach Weihnachten, da hat dann eine Rehabilitantin gesagt, als ich gesagt habe, haben Gedanken denn immer recht? Hat sie gesagt, ja.
Ah ja.
So, und dann habe ich gesagt, so echt? Und sie so, ja. Das heißt, alles, was ihr Gehirn so produziert, ist die Wahrheit? Ja, meine Wahrheit. Ich so, mhm. Ich so, jetzt ist es leider so, dass der Satz doof ist, weil man das eigentlich mittlerweile so nicht mehr sagt. Ich sage jetzt trotzdem, dann sage ich mal, ein Indianer kennt keinen. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter, Sandra?
Ach so, Schmerz. So. Ich fühlte mich nicht angesprochen.
Ist das denn die Wahrheit?
Nein.
So. Ist aber komisch, dass unser Gehirn das sofort vervollständigen kann. Ist auch die Frage, ob das dann politisch korrekt ist. Das ist ja, heute das die ist andere Frage. So, aber, ne, aber diesen Satz kann jeder in unserem Alter vervollständigen, weil wir den alle in der Kindheit gehört haben. Aber das macht den Satz ja nicht wahr.
Ja.
So, das heißt, dass Glaubenssätze, die ich gelernt habe, die sagen ja nicht unbedingt die Wahrheit über die Realität. Die sagen etwas über meinen Filter. So, es gibt ja nicht die Wahrheit und die Realität. Aber es macht ja schon manchmal Sinn zu sagen, okay, mein Gehirn, das macht jetzt da Sachen. Aber ich muss ja nicht mich dem Gehirn anschließen und das mitmachen.
Okay.
So, ich kann es ja auch üben, stehen zu lassen.
Ja.
Ne? Wenn mein Gehirn zum Beispiel sagt, hier Rejection Sensitivity. Ne? Mhm. Also das reichen ja manchmal Kleinigkeiten.
Natürlich.
Und da kann man sich da entspannt den ganzen Abend mit beschäftigen.
Richtig.
Ne? Das ist ja das, was wir letztes Mal als Projekt dann sozusagen gesagt haben. Damit muss ich mich nicht verbinden. Wo steht das?
Ja.
Ne? Natürlich ist das Gefühl und der Gedanke erstmal da. Aber wenn ich damit nichts weiter mache, dann verstärkt der sich auch nicht und geht auch wieder, vielleicht poppt er irgendwann wieder auf. Aber dann geht er auch wieder, wenn ich nichts damit mache.
Ja, das stimmt.
Ne? In dem Moment, wo ich mich mit dem verbinde und dann anfange, da rumzugrübeln und oh, so schrecklich und oh, dieses Gefühl und das Gefühl soll weg und ich mag das nicht und so, ne, mache ich ganz viel damit und dann halte ich das aufrecht. Wenn man das Gleiche jetzt neben diesen Sachen, was ich ganz wichtig finde, was auch fürs Nervensystem wichtig ist, ist Selbstfürsorge. Was meine ich jetzt mit Selbstfürsorge? Mit Selbstfürsorge meine ich, sich zu überlegen, was tut mir jetzt gut?
Ja.
Im Hier und Jetzt. Was tut mir im Hier und Jetzt gut? Was kann ich für mich tun, was mich beruhigt, was mir ein gutes Gefühl gibt und nicht Alkohol oder Ähnliches ist?
Ja.
Na? Das bedarf auch Übung. Das klingt trivial, aber es ist so.
Was ist das denn bei dir?
Was mir gut tut, da könnte man jetzt sagen, das ist auch ein Verhaltens, ja, Exzess manchmal auch sicher, aber eine schöne Serie gucken.
Ach ja.
Ne? Ich kuschel mich dann, ich habe mir jetzt zum Beispiel, ist heute gekommen, eine Heizdecke wie Oma bestellt. Und ich freue mich schon wie Bolle, die nachher anzuschmeißen, ja, zu probieren, geil, um mich schön auf die Couch damit zu legen. Und dann irgendwas, das, geil, was du mir jetzt gerade empfohlen hast, ja, die Serie, die am Wochenende, werde ich mir da mal eine Folge reinziehen.
Ja.
Schön mit der Heizdecke. Und ey, allein das Gefühl, dass das jetzt in mir macht, ne, so, ah, ich freue mich richtig. Ja? Ich kuschel mich dann dahin, kuschel mich in meine Kissen, mache mir schön an. Der Hund kommt dann vielleicht noch hochgesprungen, den Kopf ab und ich habe die Heizdecke und ich freue mich da wie Bolle drauf.
Heizdecken sind auch schwer underrated. Es gibt wirklich kaum was Schöneres als Heizdecken. Wunderbar.
Ich habe mir nämlich, und das ist dann das, was ich mir überlege, was würde mir jetzt gut tun? Da habe ich mir am Wochenende gedacht, so, oh, ich habe immer eine Decke, wenn ich auf der Couch liege.
Ja, natürlich.
So, und dann habe ich aber so gedacht, so, oh, ist trotzdem irgendwie, habe ich mal so einen kalten Zug vom Fenster, weil das irgendwie falsch eingestellt ist. Und dann habe ich gedacht, oh, so eine Heizdecke wäre jetzt schon ein bisschen geil.
Ja.
Und dann habe ich mir die mal am Samstag bestellt.
Also ich weiß noch, meine Mutter hat mir mal eine mitgebracht. Da gab es sie beim Aldi. Das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Und boah, ich bin gestorben. Mama, ey, das ist doch echt was für alte Leute. Und dann habe ich die aber ausprobiert. Und ich muss sagen, das war so wunderbar. Ich habe die jahrelang gehabt und dann war sie irgendwann kaputt und ich war sehr, sehr, sehr traurig. Ich habe tatsächlich auch keine neue mehr gekauft, weil da kam dann wieder so dieser Ästhetik-Trigger, weil dieses scheiß Kabel, was da dranhängt, das sieht dann kacke aus und dann wird das nicht ordentlich zusammengelegt und dann hängt dieses Kabel da und das nervt mich dann.
So, und das ist genau ein Punkt, wo ich dann sagen würde, das hält ich von der Selbstfürsorge ab, ne? Weil es sich eigentlich gut anfühlt und dann solche Sachen, die ja ehrlich gesagt keinen interessieren.
Doch, mich.
Ja, dich. Aber keinen interessieren, der bei dir reinkommt. Also der, ja, sieht ja keiner.
Nee, das hat gar nicht was damit zu tun, dass irgendjemand das sehen könnte. Ja. Oftmals sagt man ja auch, okay, man räumt dann am besten auf, wenn Besuch ansteht. Ne? So ein Allerässler, ja, sagst du am besten so, ich komme jetzt vorbei, dann, genau, sagst du hinterher einfach ab. Aber dann hat er zumindest schon mal einmal die Woche die Bude aufgeräumt. Für mich ist das tatsächlich, ich kann das nicht sehen. Es ist mir vollkommen scheißegal, wie andere Leute das finden. Ich kann es einfach nicht sehen.
Aber da ist vielleicht dann so die Autismuskomponente ein bisschen.
Ja, was bei mir die Selbstfürsorge wäre an der Stelle, wären die Salzstangen.
Ah.
Also das ist sowas, ich bin im Moment wieder
Soul
so offen,
beruhigend.
Ja, einen so krassen Salzstangen-Tick, dass ich wirklich jeden Tag eine Packung Salzstangen esse. Also einfach den ganzen Tag gar nichts. Kaffee trinken und dann abends Salzstangen, das ist so, oh,
ja,
fantastisch. Ja, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass der Rest des Tages nichts gegessen wurde. Das
ja,
weiß ich selber.
Und da möchte ich auch nochmal abgrenzen, wieder zu auch Essstörungen im Sinne von, ne, Essen ist natürlich auch eine Form von Beruhigung. Ne? Jetzt bei dir ist das Restriktive dann eher die Kontrolle wahrscheinlich, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel übergewichtig ist und sehr viel isst, da hat ja das Essen einen ganz, ganz hohen Belohnungs- und Beruhigungsfaktor. Und da sind wir wieder bei dem gleichen Problematik wie mit Alkohol. Wenn man weiß, dass, also ich bin zum Beispiel auch, wenn ich einen super mega anstrengenden Tag hatte und nicht viel Zeit hatte, mich während des Tages um mich zu kümmern, weil das ist ganz wichtig, das zu üben. Auch während der Arbeit sich um sich selbst zu kümmern, regelmäßig was zu essen, regelmäßig was zu trinken, regelmäßig Pipi machen gehen auf Klo. Ja, nein, das sind solche Sachen, vergisst man dann ja unter Umständen. Ne? Dann ist man so in dem Film drin und dann denkt man irgendwann so, ey, wann war ich denn das letzte Mal auf dem Klo? Ja, so, und wenn ich dann nach Hause fahre und denke so, oh, ich war heute gar nicht auf dem Klo. Ja, das ist nicht selbstfürsorglich, Punkt.
Okay.
Ja, Selbstfürsorge bedeutet auch, dass ich halt mich in Situationen, in denen ich unter Druck stehe und wo ich im Stress bin, mal rausziehe, sage so, stopp, ich gehe jetzt mal eben raus, eine Runde um die Klinik oder ich schnapp mir die nächste Rehabilitantin im Einzel und wir gehen einfach mal raus, eine Runde um den See oder so, ja. Das ist dann für die gut, die bewegt sich ein bisschen und man redet im Gehen. Das hat ja auch manchmal irgendwie einen netten Side-Effekt, dass man so mit den Gedanken besser im Fluss ist. Aber hat dann auch den Side-Effekt, dass die Therapeutin sich ein bisschen bewegt und frische Luft kriegt.
Ja.
So. Das heißt, Selbstfürsorge ist eigentlich in dem Moment zu spät, wo ich zu Hause bin. Ich schaffe das auch nicht immer.
Ne? Danke.
So. Aber zum Beispiel, ich sehe immer zu, dass ich was zu essen mitnehme in die Klinik.
Wenn gut, dafür habe ich meinen Mann.
Wenn ich nichts zu essen mit habe, gehe ich was essen mittags. Ich habe immer eine große Thermoskanne Tee mit. Die trinke ich auch über den Tag hinweg auf
Kaffee
jeden Tag.
Ne? Ich kann es nicht
begreifen. Aber schwarzer Tee ist schon gut dann. Ich habe schwarzen Tee mit Milch und viel Honig. Ja, das ist auch schön und auch das Warme, ne? Also das ist für mich was sehr, dann geht es meinem Magen gut und ich fühle mich so, es ist dann so, dann gebe ich mir so ein bisschen
was
Inneres.
Was Muckeliges.
Genau, so ein bisschen wie so ein Selbstumarmung.
Die Heizdecke von innen.
Die Heizdecke, genau. Also ich springe besonders gut eben auf solche Sachen an, so kuschelig, Textur, also angenehme Textur, weiche Texturen und so, das tut mir gut. So. Und aber Selbstfürsorge ist eben auch zu gucken, Grundbedürfnisse zu erfüllen und dazu gehört eben Essen, Trinken, regelmäßig Klo-Besuche, Pipi, so, ne? Und nicht solche Sachen dann nicht zu machen, weil man überhaupt nicht bei sich ist. Und das ist dann so eine Mischung aus achtsam und selbstfürsorglich.
Ja.
Ne?
Ja. Ja.
Weil wenn ich nicht merke, dass ich eigentlich schon seit 2 Stunden aufs Klo müsste, dann bin ich nicht besonders achtsam.
Ja, doch, ich weiß das ja meistens, aber ich, wie sage ich immer so schön, ich schluck's runter oder ich.
Ich merke das dann nicht. Also ich persönlich merke es nicht.
Also ich merke es immer dann, auch wenn wir hier sind, wenn ich aufstehe, im Sitzen.
Genau. Wenn ich im Kontakt bin, ich habe, weiß ich nicht, 5 Einzel hintereinander.
Ja, genau.
Ja? So, da kriege ich nicht mit. Beziehungsweise ist es wichtig, immer wieder auch mal innerlich zu mir zu gehen und zu sagen, wie sitze ich jetzt hier eigentlich gerade?
Ja.
Ja? Brauche ich eigentlich jetzt einen Schluck Tee? Dann sage ich, haben Sie was dagegen, wenn ich eben mal kurz meine Teekanne dazu hole? Ne? Und dann trinke ich währenddessen was. Tut keinem Menschen weh. So, kann man sich drüber streiten. Gibt es bestimmt Leute, die sagen, völlig unprofessionell. Ja, ist mir scheißegal. Wichtig ist, dass ich immer wieder zwischendrin mal bei mir reinhorche. Weil, wenn das nicht passiert und die 5 Sitzungen dann zu Ende sind, dann sind 2,5 Stunden vergangen, in denen ich nicht bei mir war. Und dann stehe ich auf und dann denke ich so, oh, mir schwindelig. Oh, boah, boah, mein Kreislauf, ja, boah, völlig unterzuckert. So, das ist ja nicht gesund. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mein Nervensystem das geil findet, geht gegen null. Hm. So, das heißt, es ist wichtig zu üben. Wie gesagt, ich bin da auch nicht super mega immer geil drin, aber ich übe das. Dazu kann auch gehören, Sachen transparent machen und zu sagen, ich brauche meinen Arbeitsplatz ein bisschen anders. Ne? Mhm. Also Räume, längere Zeitblöcke, wo ich in Ruhe für mich arbeiten kann zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn ich weiß, dass ich ADHS habe, dass jemand das mit dem Chef bespricht oder so, dass es vielleicht eine Zeit gibt, wo man die Tür zumacht. Ich mache manchmal auch mein Bitte-nicht-stören-Zeichen an, wenn ich niemanden drin habe, weil ich weiß, dass dann keiner reinkommt. Mhm. Ne, weil ich dann in Ruhe fokussiert arbeiten kann in der Zeit, wo das eigentlich auch in meinem Dienstplan steht, dass ich Admin, also Schreibsachen machen soll. Mhm. Ne, weil wenn die Tür auf ist oder wenn das Schild nicht an ist, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass doch mal jemand reinkommt. Was ich dann ja natürlich willkommene Ablenkung, aber wenn ich mich fokussieren möchte und konzentriert arbeiten möchte und schreiben möchte, was ich ja jetzt nicht als Favorite in meinem Leben habe, ist es ganz wichtig, dass ich für mich sorge, dass ich auch das Umfeld dafür habe, dass ich das kann.
Ja.
Und dass es mich nicht noch mehr Kraft kostet, als es mich ohnehin schon kostet. Hm. Weil ich kann es ja, sage ich mal, gut gestalten oder ich gestalte schlecht und dann kostet es mich, ne, also wenn wir jetzt so von einem Akku ausgehen, zieht es viel mehr Akku. So. Ja. Und auch das ist selbstfürsorgliches Verhalten.
Ja.
Du merkst es, also man kann sich eigentlich einen ganzen Tag unter solchen Aspekten angucken.
Kann man ja. Also ich hab ja dann eher das Problem, dass ich da gar nicht dran denke. Also das ist einfach so verhuscht. Essen, trinken, Pipi machen, das ich denke da einfach nicht dran. Das ist also, wenn ich so einen Besichtigungstag habe, dann sind das 6-7 Stunden hintereinander, wo ich weder esse noch trinke, aber mir auch wirklich in keinster Weise auch nur den Fitzelchen eines Gedanken drüber mache.
Ja, weil du überhaupt nicht bei dir bist, sondern komplett im Außen und in dem, was du tust. Ja. Ich kenne das auch.
Das ist halt, also das finde ich so schwierig, weil etwas vergessen ist ja kein bewusstes Tun. Wenn ich etwas vergesse, Nein. ist das ja nichts Bewusstes.
Nein, du bist mit deiner Aufmerksamkeit woanders. Du bist mit deiner Aufmerksamkeit im Außen und nicht im Innen.
Also wäre das wieder was für meinen Handy-Alarm, weil ich lebe ja von meinen Handy-Alarmen, die mir sagen, was ich tun soll, wo ich hin muss, was so ansteht, weil ich sonst
wenn ich das nicht unter
vergesse.
Druck setze, aber
nee, mich setzt das. Also ich habe natürlich auch, wo wir sowieso gerade bei der Medikation sind, das Problem, was man dann wahrscheinlich kennt, wenn man jeden Tag den gleichen Alarm um die gleiche Uhrzeit mit der gleichen Information bekommt, dass das Gehirn relativ schnell sagt, ja, kenne ich schon. Zack, weg. Das hatte ich jetzt die ganze Zeit mit einem Medikament, weil ich das halbieren musste von der Menge her, weil es nicht so gut für irgendeinen Herzwert war. Und musste ich dann halbieren, die Medikation, hatte dann eine Tablette morgens und eine dann eigentlich für mittags. Und die mittags habe ich einfach immer vergessen, obwohl das Handy mir jeden Mittag um 13 Uhr gesagt hat, nimm die Tablette. Und mein Gehirn gesagt hat, kenne ich schon die Information. Danke, tschüss.
Das mit dem Handy ist jetzt mal unabhängig von Gewöhnung, hat allerdings auch so das Problem schon, dass ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt da Moment der Stille mit Atemmeditation meinetwegen einstellen würde. Ne?
Würdest du wahrscheinlich erstmal sagen, später.
Genau, würde ich wegklicken und sagen, schaffe ich jetzt gerade nicht, mache ich nachher.
Schlummern. Also bei mir kann man so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch geht, ich kann immer so schlummern, also wie morgens beim Wecker und dann kann ich diesen Auftrag, den ich da drin stehen habe, aber das mache ich dann tatsächlich bewusst. Also ich gucke da drauf und sage wirklich, ich merke ganz oft, dass ich denke, oh krass, das hätte ich jetzt tatsächlich komplett vergessen, wenn mein Handy mich jetzt nicht dran erinnert hätte. Mhm. Und dann gucke ich aber schon, habe ich da gerade Zeit für, ja oder nein? Und früher wäre ich einfach hingegangen, hätte es weggewischt und mittlerweile gehe ich wirklich auf Schlummern, sodass da steht, okay, in 45 Minuten erinnere mich bitte nochmal dran. Und dann mache ich es aber tatsächlich auch.
Und das ist eben ganz wichtig. Wenn der Alarm geht, Schlummern ist okay, denke ich, aber dann es auch einfach zu tun.
Ja.
Weil wenn man dann noch ewig nachdenkt, also was heißt ewig nachdenkt, aber dem anderen Impuls nachgibt. Ist ja eigentlich nicht ewig nachdenken, sondern eher dem Impuls nachgeben, geht jetzt gerade nicht.
Ja.
Wupp, weggewischt.
Dann ist es sofort weg.
So, da bin ich ziemlich groß drin. Ja. Weil Also ich bin zum Beispiel auch so, ich kann morgens, ich nehme mir das immer vor.
Oh, was denn?
Ja, sofort aufzustehen.
Oh, das kann ich sehr gut. Nee, der Wecker klingelt nicht. Und ich springe aus dem Bett.
Ernsthaft?
Ohne Scheiß. Mein Mann ist da ganz anders.
Immer?
Immer. Hätte ich kein Kind, wäre das wahrscheinlich nicht so. Aber dadurch, dass ich immer diesen Zeitdruck morgens habe mit der Lotta.
Ich habe den auch, das ist mir wurscht.
Und das, nee, das geht nicht. Die muss zum Bus und ich weiß, die hängt immer nach, ne, ADHS, gleiche Problem. Und darum, der Wecker klingelt um 5.45 Uhr und ich springe aus dem Bett. Meistens liege ich da und warte drauf, dass er klingelt, weil ich eh schon vorher wach bin. Und mein Mann ist auch so mehr so die Schlummer. Boah, dann hat er mir irgendwann gesagt, dass du das immer so kannst. Wo ich gesagt habe, naja, ich hasse das. Aber wenn du es nicht machst, muss ich es ja machen. Also mache ich es sofort, weil ich genau weiß, wenn ich einmal damit anfange, gerade ich in die gleiche Schleife. Und, ja. Und das ist so, wie wir gerade gesprochen haben, mit diesem Chaos manchmal, was viele ADHSler dann zu Hause haben, überall liegt irgendwas rum. Ich unterbinde das sofort, weil ich weiß, fange ich einmal damit an und lasse das schleifen, dann ist, und das geht nicht. Und darum, zack, aufstehen, überhaupt nicht, da denke ich gar nicht drüber nach, auch keine Sekunde.
Ja, das ist auch ein Kontrollwunsch.
Ne? Natürlich.
Naja, bei mir überwiegt dann das Bedürfnis nach, es ist so warm und ich bin so schläfrig. Sei denn, ich bin vorher schon wach, das passiert auch manchmal.
Aber hast du dann nicht, du hast doch dann aber auch den Druck, du musst auf der Arbeit sein.
Das
Kind ist jetzt groß, das kann auch viel jetzt schon, irgendwie musst du nicht permanent dabei sein, aber der Hund muss raus, das musst du ja alles vorher noch geregelt, bevor du ins Auto steigst und du musst ja zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten
das
Ort sein.
Das ist mir in dem Moment scheißegal.
Wie kann dir das scheißegal sein? Das
Moment,
geht doch nicht.
Weil ich noch müde bin, weil mein Gehirn noch auf Schlafmodus ist. Echt? Und weil ich das mit dem Schlafen in dem Moment geiler finde. Und dann reflektiere ich das nicht.
Nee, ich habe da sofort alle Alarmglocken an, der Wecker klingelt, zack, bam, boom.
Wenn ich so einen Tag habe wie heute, wo dann nicht klar ist, wie sind die Verhältnisse draußen, kann ich sicher und gut zur Arbeit fahren, dann bin ich auch sofort. Also ich war heute auch vor dem Wecker wach. Mhm. Also, weil ich angespannt war, weil ich nicht wusste, wie es läuft. Dann stehe ich auch sofort auf und denke da nicht lange drüber nach, weil ich dann rausgucken möchte und weil ich kurz in die Wetter-App gucken möchte, wie sich das alles entwickelt hat. Und als ich dann aufgestanden bin heute Morgen und es draußen schon geregnet hat, habe ich schon gedacht so, oh, scheiße.
Ja, ja.
Ne? Und klar, da bin ich dann auch aktiviert, aber da muss dann irgendwas Spezielles sein.
Ja.
Wenn das einfach nur ein Tag ist, der ist wie jeder andere, dann denke ich so, ach, ich schaffe auch alles, wenn ich erst um 6 aufstehe. Da muss ich jetzt nicht um 20 vor 6 aufstehen, muss nicht sein. Dann kann ich auch weiter dusseln. Und dann dussel ich bis 10 vor 6. Dann sage ich mir so, um 5 vor 6 stehst du spätestens auf.
Ja, aber weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Weil das, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich ja gerade gesagt habe, hätte ich das Kind nicht, wäre das bei mir wahrscheinlich auch so.
Mhm.
Weil ich immer denke, ich muss für die Lotta mitdenken. Weil die kann nicht allein, die steht nicht alleine auf. Also das ist
nee,
das
auch nicht.
Also muss ich mit hin und ich muss nach oben und ich muss ja rechtzeitig Bescheid sagen, weil ich ja von vornherein schon weiß, mache ich das nicht, ist der Stress, den ich habe, noch 10-mal so hoch, als er sowieso ist.
Ja.
Also tue ich mir im Prinzip wirklich nur einen Gefallen, ja natürlich nur einen Gefallen damit, dass ich sofort aufstehe und meine Alarmglocken sofort ding, 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 ding machen. Du musst dich jetzt kurz fertig machen, damit du gleich das Kind irgendwie in irgendeiner Form dazu motivieren kannst, dich selber fertig zu machen. Frühstück machen, sie muss essen, sie muss die Tablette nehmen, wir müssen zum Bus laufen und der Bus darf auch bitteschön vorher nicht kommen und dann wird nachgeguckt, kommt der denn heute pünktlich und manchmal kommt er nicht pünktlich oder wie auch immer. Also das ist schon ein fester Ablauf, wo ich genau weiß, den darf ich in seiner Funktionsweise nicht unterbrechen, sonst geht's alles in die Hose. Mhm. Habe ich keinen Termin und es sind Ferien oder so wie heute zum Beispiel, wo die Kinder schulfrei hatten, dann werde ich irgendwann wach. Und dann heute Morgen habe ich noch nicht mal, ich habe so fest geschlafen, ich habe noch nicht mal den Mann gehört, als der aufgestanden ist. Und dann habe ich die Ruhe selbst. Dann geht erstmal, dann hole ich mir erstmal einen Kaffee, dann lege ich mich wieder ins Bett, dann wird der Fernseher angemacht, ein bisschen Nachrichten geguckt, der Kaffee getrunken und dann kann ich eine Stunde lang mir 2-3 Tassen Kaffee da vor mich hinsübbeln und Handy gucken, Nachrichten, Zeitung lesen, den ganzen Pups, den man dann so macht, was man ja heute zwar alles am Handy macht. Da habe ich so überhaupt gar keine, da ist einfach kein Alarm, der bei mir schellt. Das ist auch geil. Das ist eigentlich das Schönste an den Ferien, dass man nicht um 5.45 Uhr wie ein Habibmännchen aufspringen muss.
Obwohl das stimmt, ich finde, selbst wenn ich in den Ferien um 5.45 Uhr aufstehe, weil ich arbeiten muss und Moritz nicht, bin ich trotzdem entspannter.
Du bist entspannter,
weil
ja.
Ich weiß, dass ich nicht
Du musst nur für dich selber.
Nur dafür sorgen genau. musst, genau. Dass,
darum kann man dann auch entspannter sagen, naja, ich krieg's ja, ich krieg das auch in 10 Minuten, weil es geht ja nur um dich. Ne? Keine Ahnung, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich vielleicht sagen, okay, dann schminkst du dich halt heute nicht scheiß drauf. Ist doch egal, dafür kannst du noch 10 Minuten länger im Bett liegen. Na, aber so nicht Kontrolle, sag mal eben, wie heißt das, die, du bist ja fürs Kind zuständig und dafür verantwortlich. Jetzt ist die Lotta ja noch jünger als dein Sohn. Ja. Ich habe die Verantwortung, dass sie pünktlich in der Schule ist und dass es die nicht zu spät kommt und die da steht und der das unheimlich peinlich ist, weil sie jetzt zu spät gekommen ist. Da muss ich für Sorge tragen.
Ja, dieser Druck, der baut sich bei mir aber tatsächlich erst nach dem Aufstehen auf. Also ich gucke auch immer auf die Uhr, selbst jetzt, wo ich Moritz nicht mehr groß regulieren muss, muss ich ja nicht, den muss ich nur gucken, ob er aufgestanden ist, sonst macht er ja alles alleine.
Ja.
Macht er jetzt wirklich alles alleine.
Super.
Also auch Tasche, alles. Klamotten raussuchen, kann ich ja sowieso nichts zu sagen, ja. Ne? Also worauf er jetzt gerade an dem Tag Bock hat und so. Das macht er alles alleine. Aber ich stehe dann tatsächlich auch unter Druck, weil ich niemals zu spät sein möchte. Mhm. Das heißt, ich muss zu einer bestimmten Zeit losfahren, damit, ich bin immer zu früh bei der Arbeit. Ich muss ja um 8 anfangen, theoretisch. Und ich bin eigentlich immer 20 vor 8 spätestens auf dem Parkplatz. Mhm. Spätestens.
Ja.
Meistens sogar ein bisschen früher. Und da stehe ich schon auch unter Druck, weil ich, das ist was, ich kann nicht zu spät kommen.
Richtig.
Zu spät kommen ist für mich, nein, das macht einen ganz schlechten Eindruck und ich bin immer zu früh. Egal, wo ich hingehe, ich bin immer zu früh.
Ja.
So, und das ist auch ungünstig. Also da komme ich auch dann unter Druck, aber das hat es leider noch nicht, wenn ich noch im Bett liege und dann so gerade aufwache und noch so nom, 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 noch gerade was Schönes geträumt habe und mir dann so denke, oh, ich ein bisschen noch. Und ich weiß aber, das ist hirnphysiologisch, ist es günstiger aufzustehen.
Ach, da bin ich ja froh.
Ja, ist so, weil dieses Wiedereinschlafen macht das dann nochmal aufstehen nachher noch schwieriger, weil man manchmal wieder in eine Schlafphase dann kommt, weil man dann ja sozusagen gar nicht richtig wach war und dann gleitet man wieder und dann wird man da wieder rausgerissen und wieder rausgerissen und das ist einfach echt überhaupt nicht, das stresst dann auch schon sehr. Das heißt, es ist günstiger, sich zu sagen, okay, ich setze mir den Wecker auf eine realistische Zeit, wo ich auch wirklich aufstehen möchte.
Da hat man mal noch große Probleme mit.
Und nicht irgendeine Utopie-Zeit. Ja, genau. So, geil. Ach,
ja, morgen nehme ich mal 4.30 Uhr.
Genau, geil. Der 5-Uhr-Club mit Barack Obama und weiß ich nicht, Jeff Bezos anderen erfolgreichen Menschen,
Die dann erstmal
Journaling machen.
Genau, kein Handy.
Workout und weiß ich nicht, kein Handy für eine Stunde mindestens und so weiter.
Ja, drauf
und so
geschissen.
Ja, und erstmal ein warmes Wasser mit einem Hauch Zitrone und weiß ich nicht, ne, um den Stoffwechsel in Gang zu bringen. Und falls ihr das hört, der Hund weint.
Warum weint der Hund?
Weil er mich vermisst.
Weil wir schon seit einer Stunde hier sitzen. Wir müssen auch langsam mal Schluss machen.
Und der Hund kriegt immer so zwischen 6:15 und 6:30 Abendessen.
Ja.
Und der Labi hat das sehr, sehr präsent.
Der kann einfach die Uhr lesen.
Wann ist, also die hat wirklich eine innere Uhr, die ohne Quatsch, die weiß genau, wann es Frühstück gibt, die weiß genau, wann es Mittagessen gibt und die weiß genau, wann es Abendessen geht. Und das Fiepen ist jetzt, dass wir zur Abendessenszeit kommen und ich mal langsam.
Hunde sind so klug wie Kleinkinder.
Ja, der auf jeden Fall.
Von daher, ja. Ja, also wir sind jetzt mal, wir hören jetzt mal auf. Das war die Folge Leben mit ADHS ganz ohne Bild.
Vielleicht so als Take-Home-Message. Ist wichtig, dass ihr auf euer Nervensystem achtet.
Ja.
Auf eine gute Art und Weise. Und nicht.
Es klingt so abgedroschen, aber das ist es nicht.
Nein.
Es ist für mich klingt es sehr schwer umsetzbar, weil ich halt immer denke, so, wie soll ich denn da dran denken?
Das kommt nicht automatisch.
Nee.
Das
ja gut, ich nehme ja auch Medikamente. Also eigentlich, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, kann mir ja eigentlich völlig Wurst sein. Ich bin ja hier stark eingestellt auf Medis, ey. Nein, um Gottes Willen.
So, ihr Lieben, dann, wenn ihr noch irgendwas da zu dem Thema wissen wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare.
Wie immer.
Genau.
Wie immer.
Wir würden uns wirklich freuen, also ein bisschen mit euch in den Diskurs zu kommen, ein bisschen diskutieren zusammen.
Ja.
Schreibt uns doch mal von euren Erfahrungen mit Selbstfürsorge oder ob das schwierig ist oder ob ihr da noch was zu wissen möchtet.
Genau.
Wir würden uns freuen.
Ja, dann.
Alles klar.
Ganz
bald. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.